Habsburger Basics Teil 4. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Der Anfang vom Ende.
In unserem abschließenden Basics Teil werden wir uns jetzt dann, wie der Titel schon sagt, dem Anfang vom Ende speziell der Habsburger Monarchie widmen.
Ich persönlich finde, dass man den Anfang vom Ende eben schon mit der Französischen Revolution setzen muss, weil eben genau damit die Ideen groß geworden sind, die dann über das ganze 19. Jahrhundert zu den größten Problemen in der Habsburger Monarchie eben führen und dann eben sukzessive zum Ende führen werden. So eine schöne Entwicklung. Also hätte ich gesagt, starten wir gleich einmal mit der Französischen Revolution.
Die Französische Revolution begann im Jahr 1789. Der dritte Stand, frustriert von Steuerlast und politischer Machtlosigkeit, bildete die Nationalversammlung und löste damit den Sturm auf die Bastille aus, was das Ancien Regime zu Fall brachte.
In Folge ist dann 1791 die konstitutionelle Monarchie ausgerufen worden. Doch die radikalen Kräfte haben an Einfluss gewonnen, was dann 1792 zur Abschaffung der Monarchie und der Ausrufung der ersten französischen Republik geführt hat. Also wir gehen jetzt das Ganze so richtig schnell durch einmal, die Ereignisse der Revolution.
Und jetzt diese revolutionären Ideen, die der Französischen Revolution zugrunde liegen, haben jetzt dann auch in der Habsburger Monarchie das Bewusstsein und die Forderungen der verschiedenen Nationalitäten gefördert, die ja innerhalb nach mehr Autonomie oder Unabhängigkeit gestrebt haben, was jetzt eben die Grundlage für die nationalen Konflikte im 19. und frühen 20. Jahrhundert bildet.
Die Verbreitung von Idealen wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stellt die historisch gewachsenen, autoritären und feudal geprägten Strukturen der Habsburger Monarchie in Frage und inspiriert die liberalen und nationalen Bewegungen innerhalb der Monarchie.
Aber auch in Frankreich kippt die Revolution. Die radikale Phase, also die auch als La Terreur, der Schrecken, bekannt ist, die von 1793 bis 1794 vor sich geht, zeichnete sich durch Massenhinrichtungen aus, einschließlich beinahe der gesamten Königsfamilie, also König Ludwigs XVI., seiner Gemahlin Königin Marie Antoinette und auch eben allen Kindern, ausgenommen der einzig überlebenden Tochter, der Marie-Therese, über die wir auch eine Folge namens Das unglücklichste Wesen der Welt bereits schon online haben.
Das Ganze ist passiert unter der Führung von Maximilien Robespierre und unter dem Wohlfahrtsausschuss. Nach dem Fall von Robespierre 1749 mäßigt sich die Revolution und es folgt dann das Direktorium von 95 bis 99. Das ist dann eben eine Periode politischer Instabilität und Korruption.
Und da kommt jetzt dann der allgemein bekannte Napoleon Bonaparte ins Spiel. Der war ein erfolgreicher General der revolutionären Kriege und hat jetzt eben diese Unzufriedenheit mit dem Direktorium genutzt und hat durch den Staatsstreich des 18. Brumaire im Jahr 99 die Macht an sich gerissen, was jetzt eben das Ende der Revolution markiert.
Als erster Konsul und späterer Kaiser der Franzosen ab 1804 zentralisiert Napoleon die Macht, führt Reformen durch und dehnt seine Herrschaft über große Teile Europas durch eine Reihe von Kriegen aus. So eben auch gegen Österreich und in Italien. Dort hat beispielsweise der Napoleon in der Maria Carolina von Österreich, die Königin von Neapel, Sizilien war, eben einen Gegenspieler gefunden. Wie man in unserer Folge die gefährlichste Frau gegen Napoleon hört. Ab 1806 hat der Napoleon das militärische Bündnis des Rheinbundes an seiner Seite, das aus dem Heiligen Römischen Reich ausgetretene deutschen Staaten besteht.
Die politische Realität anerkennend löst der Kaiser Franz II. 1806 das Heilig Römische Reich auf und legt dessen Krone nieder. Um aber dem Napoleon weiterhin ebenbürtig zu sein, rief Franz bereits 1804, also 2 Jahre vorher, das erbliche Kaisertum Österreich aus. Und in diesem wurden jetzt alle Territorien der Habsburger innerhalb und außerhalb des Reiches zusammengefasst.
Was die Herrschaft Napoleons brachte, ist Verbesserungen im Verwaltungs- und Rechtssystem, Stichwort Code Civil, sowie in der Bildung und der Infrastruktur. Und er hat auch diese Ideen über Europa verbreitet. Doch ist es natürlich auch auf Widerstand gestoßen und das führt eben zu den umfangreichen Koalitionskriegen gegen andere europäische Mächte, inklusive Österreich.
Napoleon erfährt natürlich auch Niederlagen. So ist es auch seine erste Niederlage zu nennen, nämlich die in der Schlacht bei Aspern um 1809 gegen den Erzherzog Karl von Österreich-Teschen.
Doch verliert Österreich den 5. Koalitionskrieg und macht für den Frieden von Schönbrunn 1809 erhebliche Verluste. Um den Frieden zu sichern, arrangiert dann der einflussreiche österreichische Außenminister, der Clemens von Metternich, die Ehe der Tochter des Kaisers, der Marie-Louise von Österreich, mit Napoleon.
Darüber haben wir auch schon eine Folge, nämlich man muss sie opfern.
So ein Opfer zur Friedenssicherung. Es ist dann aber so, dass 1813 Russland und Preußen Frankreich den Krieg erklären und Österreich und andere Staaten dann einstimmen.
Die Niederlage von Napoleon in der folgenden Völkerschlacht bei Leipzig.
Oberbefehlshaber ist der Österreicher Karl Philipp zu Schwarzenberg.
Und der anschließende Einmarsch der Alliierten in Paris führten 1814 zu der Abtankung von Napoleon und zum ersten Exil auf Elba.
Er kehrt dann aber wieder während der Herrschaft der 100 Tage 1850 kurzzeitig an die Macht zurück, wird dann aber bei der legendären Schlacht von Waterloo endgültig geschlagen und auf die Insel St. Helena verbannt.
Mit Napoleons endgültiger Niederlage und dem Wiener Kongress, der 1815 stattfand, endet jetzt somit das erste französische Kaiserreich und die europäische politische Ordnung wurde mit dem Ziel der Wiederherstellung des vorrevolutionären Zustandes neu organisiert. Aber natürlich konnte man damit die Zeit nicht zurückdrehen.
Wir kommen jetzt zu einer unglaublich wichtigen Person, nämlich die dominierende Person des Wiener Kongresses. Das war Clemens von Metternich, der über die 1810er Jahre wirklich zu einem der führendsten Player schlechthin auf der europäischen Bühne geworden ist. Vorher Außenminister und dann ab 1821 trägt er den Titel Staatskanzler. Der Metternich war ihm ein ausgesprochener Gegner der nationalen und liberalen Strömungen und um ein Kräftegleichgewicht in Europa bemüht.
Die Vorstellungen von Metternich spiegeln sich im 1815 geschaffenen Deutschen Bund und der ebenso im gleichen Jahr geschaffenen Heiligen Allianz wider. Der Deutsche Bund, das ist eine Vereinigung aller deutschsprachigen Staaten mit Österreich als Präsidialmacht. Das Königreich Preußen als quasi Nummer 2 im Bund versucht jetzt eben fortlaufend seine Dominanz auszubauen.
Die Heilige Allianz ist ein Bündnis zwischen den Monarchen Österreichs, Russlands, Preußen und später des restaurierten Frankreichs, das durch konsequente Selbstverpflichtung der Monarchen auf die Grundsätze der christlichen Nächstenliebe über die konfessionellen Grenzen hinweg versuchen will, den Frieden zu sichern. Das Ganze fungiert aber eben auch als Werkzeug gegen nationale und liberale Strömungen. Es etabliert sich ein System der Unterdrückung, Zensur, Bespitzelung, Verfolgung und des Verbotes von politischen Organisationen. unter anderem eben auch der Burschenschaften, was eben für die Gesellschaft einen Rückzug ins Häusliche mit sich bringen wird, was für diese Zeit, die vor März genannt wird, ja so das Charakteristische ist, gemeinsam mit der zunehmenden Industrialisierung.
Von den Gegnern Metternichs wird für all dies der Begriff des Metternichschen Systems geprägt. Auf den Kaiser Franz wirkt der Metternich seinen vom Inzest gezeichneten und geistig beeinträchtigten Sohn Ferdinand der Gütige als Erbe der österreichischen Kaiserkrone zu belassen.
Was natürlich eine Stärkung von Metternich bedeutet. Die Entscheidungsgewalt von Ferdinand wird aber stattdessen von der Geheimen Staatskonferenz ausgeübt, der neben Staatskanzler Metternich, aber auch dessen Gegenspieler, der Franz Anton von Kolowrat-Lipschteinsky angehört, der mit der Zeit ein besseres Verhältnis zu den meisten Habsburgern pflegt. In der Zeit oder in der Darstellung der Zeit wird der Kolowrat-Lipschteinsky mehr als der Liberale gelabelt und der Metternich mehr als der konservative Reaktionäre. Man muss vielleicht sagen, dass der Kolowrat-Lipschteinsky sich vielleicht auch relativ gut verkauft hat mit diesem Label, auch wenn er wenn gewisse Handlungen eher gegen das sprechen würden. Dieses System führt dann zu was anderem, nämlich
zu der bürgerlichen Revolution von 1848-1849, welche sich jetzt eben mit Gewalt gegen das Metternichsche System und die nationale Selbstbestimmung fordert. Daraufhin musste der Kaiser Ferdinand abdanken und Clemens von Metternich musste ins Exil.
Die Revolution ist aber natürlich militärisch niedergeschlagen worden. Folge der Märzrevolution waren in den österreichischen Kronländern eine Landreform. Der nächste Schritt der Bauernbefreiung, kann man sagen, Wahlrechte für gut begüterte Männer und Frauen und eine kommunale Neuorganisation abseits dem Prinzip der Grundherrschaft, Stichwort Gemeinden. Es scheitert jedoch der Versuch, den Deutschen Bund in ein nationalstaatliches deutsches Reich umzubilden, an dessen Spitze der Erzherzog Johann als Reichsverweser stand. Über den Erzherzog Johann und diesen zweijährigen Versuch, dieses deutsche Reich zu bilden, haben wir auch schon eine Folge namens Mit frischem Mut im Steirerhut.
Ja, und dieses Vakuum, was jetzt der Metternich, der ja ins Exil musste, hinterlassen hat, hat unter anderem auch die Erzherzogin Sophie gut ausfüllen können, die jetzt dann ihren 18-jährigen Sohn, den Franz Josef, auf den Thron gebracht hat. Die konservativen Kräfte erlangen an Moment und das Kaisertum Österreich ist bis 1860 im Neo-Absolutismus autoritär regiert.
Also es ist so ein bisschen der Versuch des Rückgriffs auf den aufgeklärten Absolutismus, wie er unter Maria Theresia und Josef II. War. Man kann es natürlich jetzt nicht eins zu eins reproduzieren, weil es eine andere Zeit ist.
Ja. Und die Familie Metternich bleibt über das Wirken der Pauline von Metternich, der Enkel und Schwiegertochter von Clemens von Metternich, weiterhin bedeutend.
Also die Pauline Metternich und die Nora Fugger sind eben unter anderem die zentralen Saloniers, die du empfinden wirst.
Ja.
In Wien, aber die Pauline von Metternich eben vor allem auch in ihrer Zeit in Paris durch ihren wirklich, wirklich guten Kontakt zu Napoleon III. Und der Kaiserin der Franzosen. Also, ja.
Die haben, also die zumindest die Pauline von Metternich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, haben jetzt gerade so bei Sisi nicht so einen guten Ruf. Also die sind da eher so Rivalinnen gewesen.
Ja, sehr.
Es gibt ja auch den Spitznamen der Mauline von Metternich, weil sie sich gerne ein bisschen das Maul zerrissen hat. Aber ja, so viel vielleicht einmal an anderer Stelle.
So, und mit Sisi haben wir es jetzt eh schon vorweggegriffen, was jetzt kommt, nämlich Franz Josef. Wer jetzt genau zugehört hat, wird die Situation in Ungarn vermissen. die bis jetzt nicht vorgekommen ist. Das ist jetzt nämlich so, wenn wir uns jetzt den Franz Josef anschauen, dass der Thronwechsel am 2.12.1848 vom ungarischen Reichstag nicht anerkannt wird.
Ungarn hat nämlich einen Eid auf die Verfassung verlangt und außerdem die Krönung als König von Ungarn, was der Forderung gleichkommt, einer selbstständigen teilbaren Einheit von Österreich zu sein. Das konnte allerdings mit den Vorstellungen, die der Franz Josef hatte, ja nicht miteinander in Verbindung gebracht werden. Daraufhin folgte dann die Auflösung des Ungarischen Reichstages und in weiterer Folge kam es zum Revolutionsausbruch im Dezember 1848.
In Ungarn landet dann hier wirklich in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, was dann zur Ausrufung einer Republik am 13. April 1849 führt, wo das Haus Habsburg als abgesetzt erklärt wird. Durch das Eingreifen der russischen Armee können die Habsburger Ungarn aber im blutigen Kampf wieder besiegen, befrieden, wie man das so schön sagt. Und Franz Josef lässt dann die föderalistische Verfassung verkünden. Und genau, der Kaiserstaat Österreich bildet ab sofort eine mit Ungarn unteilbare Einheit. Franz Josef regiert absolutistisch.
Das zweite Problem, mit dem sich Franz Josef auseinandersetzen musste, war die Lösung der deutschen Frage. Im Jänner 1849 erfolgte die Vorlage des Kleindeutschen Programmes seitens der Deutschen Nationalversammlung, also der Mitglieder des Deutschen Bundes ohne Österreich.
Franz Josef lehnt diese ab.
Und jetzt auch die vom neuen Ministerpräsidenten Schwarzenberg vorgeschlagene großdeutsche Lösung. Das umfasst die Mitglieder des Deutschen Bundes mit Österreich und Preußen mit abwechselnder Statthalterschaft, wurde jetzt durch den Einspruch von Frankreich und Großbritannien nicht angenommen.
Die kleindeutsche Lösung scheitert 1849, weil Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen die Wahl zum Kaiser nicht annimmt.
Ja, und im September des Jahres erfolgt dann ein Treffen von Franz Josef und dem König von Preußen und es kommt die Pillnitzer Vereinbarung als vorläufige Lösung für die Einigung Deutschlands zustande, die besagt, dass je zwei Vertreter aus Österreich und Preußen die Zentralgewalt ausüben sollten.
Somit ist dann eben der Erzherzog Johann aus dem Amt gekommen, wie wir vorher schon gesagt haben.
Ja. Preußen allerdings versuchte weiterhin, die kleindeutsche Lösung durchzusetzen. Russland sicherte Österreich dann Unterstützung zu und es erfolgte der Vertrag von Olmütz mit weitgehenden Zugeständnissen Preußens an Österreich.
1851 wird ein auf 3 Jahre befristeter Geheimvertrag zwischen Österreich und Preußen beschlossen. Beide garantieren sich ihren Besitzstand gegenseitig und Österreich zusätzlich der Besitztümer in Italien. 1851 kommt es dann wieder zur Wiederherstellung des Deutschen Bundes.
Ja, das ist jetzt einmal grob, was außenpolitisch so passiert ist. Aber der Franz Josef war ja auch ganz stark innenpolitisch tätig.
Also die Regierung von Franz Josef stützt sich stark auf die Armee, den Beamtenstaat und die Kirche. In diesen Bereichen gibt es sehr viele Reformen. Beispielsweise alle Bewohner innerhalb der Monarchie erhielten ein einheitliches Staatsbürgerrecht. Es gibt eine Trennung von Justiz und Verwaltung, ein einheitliches Zollsystem zwischen den einzelnen Teilen und Ungarn erhält das österreichische Zollsystem und eine vorläufige Neuordnung.
Ja, und diese nun doch für Ungarn sehr einschneidenden Änderungen führen zu einer großen Unmut. Die aufgezwungene Verfassung wird mit dem Silvesterpatent 1851 aufgehoben.
Nach dem Tod von Schwarzenberg kommt die alleinige Machtausübung zum Franz Josef, der natürlich unter dem starken Einfluss seiner Mutter Sophie und von Ottmar Kardinal von Rauscher und vom Graf Grüne steht. 1853 gibt es dann einen Mordanschlag auf Franz Josef durch einen Ungar. In den folgenden Jahren gibt es 2 kriegerische Auseinandersetzungen, deren Verlust für Österreich verheerend sein wird. Zuerst der Sardinische Krieg 1859. Das ist der Krieg zwischen Österreich und Sardinien-Piemont, unter dessen Agin eben die Einigung Italiens sich vollziehen soll. Der Franz Josef verhängt das Kriegsrecht über die Lombardei. Frankreich spielt dann da auch mit und das Ganze endet 1859 mit der Niederlage Österreichs und dem Verlust der Lombardei. Und was das besonders Bittere dabei war, war eben die Niederlage bei Solferino, wo der Franz Josef selbst den Oberbefehl innehatte. 1862 ist es dann so, dass der Otto Graf von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten wird, der eben sehr stark für eine kleindeutsche Lösung eintritt, also eine Einigung Deutschlands, aber ohne Österreich. Und alle weiteren Vorschläge Österreichs scheitern eben an seinem Widerstand. Dann landen wir 1866 im Deutsch-Deutschen Krieg, wo Preußen und Österreich ihre Rivalität im Deutschen Bund kriegerisch austragen, wo dann bei der Schlacht von Königgrätz, wo dann Österreich eine Niederlage einfährt.
Ja, und das Ganze endete dann somit, dass Österreich die Auflösung des Deutschen Bundes anerkannte und dass es sich mit der Neugestaltung Deutschlands ohne seine Mitbestimmung abgeben musste.
Das heißt, über den Schritt der Gründung eines Norddeutschen Bundes erfolgt dann bald die Gründung des Deutschen Kaiserreiches, wo eben einige ehemalige deutsche Staaten dann eben nicht mehr dabei sein werden. Österreich zum Beispiel, Luxemburg, Liechtenstein und so weiter. Diese Niederlagen haben dann eben eine innenpolitische Auswirkung, nämlich dass die Ungarn sich jetzt durchsetzen können mit ihren Forderungen.
Ja, und durch diese ganzen Niederlagen, die der Franz Josef da einstecken musste, war er gezwungen, innen- und außenpolitisch ein bisschen umzudenken. Er verzichtete 1865 auf die Einführung einer zentralistischen Verfassung in Ungarn. Da hat auch seine Frau Elisabeth ein bisschen mitgespielt. Und es folgte somit, dass 1867 Julius Graf Andrassy zum ungarischen Ministerpräsidenten ernannt wurde und die Verfassung wieder zurückgegeben wurde.
Also es entsteht jetzt der sogenannte Ausgleich mit Ungarn. Der gestaltet das Kaisertum Österreich zur sogenannten Doppelmonarchie herum. Das heißt, du hast eine österreichische Hälfte und eine ungarische Hälfte. Die österreichische Hälfte wird gemeinhin auch als Cisleithanien bezeichnet und die ungarische Hälfte Transleithanien. Also das, was diesseits der Leiter liegt und das, was jenseits der Leiter liegt. Diese beiden Teile sind gleichberechtigte, selbstständige Staaten, die eben durch die Person des Herrschers verbunden sind. Sie haben natürlich auch eine gemeinsame Armee und das ist eben die gemeinsame Klammer.
Ungarn beginnt jetzt dann den Ausbau zum Nationalstaat und ansässige Minderheiten werden im Zuge dessen magyarisiert.
Also da wird dann eben wirklich versucht, eine nationalistische Idee umzusetzen und beispielsweise eben Kroaten zu Ungarn zu machen. Also Ungarn waren sie ja schon im staatsrechtlichen Sinne, aber im ethnischen Sinne, wo eben gern der Begriff Magyaren benutzt wird im Deutschen, wird eben versucht, sie eben zu Magyaren zu machen.
Im September 1872 wird das Dreikaiserbündnis zwischen Österreich-Ungarn, Russland und Deutschland geschlossen, was ein Defensivbündnis darstellt, das der Aufrechterhaltung des Friedens dienen soll.
1875 kommt es zu Aufständen in Bosnien, der Herzegowina und Bulgarien gegen die Türkei. Österreich verspricht Russland Neutralität im Krieg zwischen eben Russland und dem Osmanischen Reich und Russland im Gegenzug kennt die Besetzung Österreichs von Bosnien und der Herzegowina an. Es gibt den Abschluss eines Geheimvertrages und Bosnien und Herzegowina bleiben unter Schutz und Verwaltung Österreichs mit der Eroberung Sarajevos 1878.
Es kommt dann zu einer Änderung der Thronfolge, nämlich durch den Tod 1889 des einzigen männlichen Nachfolgers, nämlich Kronprinz Rudolf.
Über den haben wir eine eigene Folge gemacht.
Und somit wird jetzt der jüngere Bruder von Franz Josef, der Erzherzog Karl Ludwig, zum Thronfolger. der allerdings 1896 verstorben ist und somit wird dessen ältester Sohn, der Erzherzog Franz Ferdinand, zum Thronfolger. Über Franz Ferdinand haben wir auch eine eigene Folge.
Also wir haben jetzt gerade den Ausgleich mit Ungarn gehabt, der natürlich die Nationalitätenfrage in allen Teilen der Monarchie befördert. Und es wird in Kombination mit einer fehlenden demokratischen Entwicklung eben ein echtes Problem. Über die folgenden Jahre wird dann eben diese Nationalitätenspannung immer stärker und immer stärker. Das Ganze führt dann im 1914 zur Ermordung des Thronfolgerpaares Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie Kotek in Sarajevo. Wie es auf das Ganze hingelaufen ist und was da in der Zwischenzeit war, auf das würde ich sagen, verweisen wir wirklich auf die Franz Ferdinand-Folge, wo wir das Ganze drin haben mit dem Trianismus und so weiter. Jedenfalls, wir haben dann 1914 die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien und darauf folgt innerhalb kürzester Zeit ein paar weitere Kriegserklärungen. Da treten dann eben die Bündnissysteme über ganz Europa verteilt in Kraft und wir landen dann sehr schnell, ziemlich schlafwandelnd, in einem riesigen Krieg, der natürlich auch über See ausverhandelt wird. Es wird dann ja auch Japan einsteigen, Kolonien und so weiter.
Im November 1916 verstirbt Franz Josef nach einer Regierungszeit von 68 Jahren und mit ihm verstirbt auch ein absoluter Monarch, der erfüllt war von Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit, Sparsamkeit und von konservativer katholischen Kirche und regierungstreuer Beamtenschaft geprägt war. Das hat auch Auswirkungen auf die Zukunft.
In der Rückschau betrachtet hat Franz Josef 1848 als absoluter Monarch begonnen, der sich über die Schritte des Oktoberdiploms 1860, des Februarpatent 1861 und die Dezemberverfassung 1867 immer mehr Schritte in Richtung Demokratisierung hat abbringen lassen.
Ja, und der Nachfolger von Franz Josef wird jetzt sein Großneffe, der Karl.
Beim Tod Franz Josefs zeichnet sich der Zusammenbruch der Monarchie bereits ab. Der Kaiser war noch das letzte Bindeglied, das das irgendwie zusammengehalten hat. Und ja, der Karl war jetzt eigentlich der, nennen wir es einmal, Verwalter für den Untergang, der den Krieg noch irgendwie zu Ende führen muss oder widerwillig zu Ende führen muss.
Er kommt so vor, als ob er so einen Scherbenhaufen antritt, also das, was von der einstigen Monarchie noch überblieben ist. Er wollte eben einen raschen Frieden erreichen und den Völkern ein unnötiges Blutvergießen ersparen, aber alle Verhandlungen dafür sind gescheitert.
1917 gibt es dann die Kriegserklärung der Vereinigten Staaten in Nordamerika an Deutschland und Österreich-Ungarn und 1918 wird das 14-Punkte-Programm vom amerikanischen Präsidenten Wilson als Grundlage für allgemeinen Frieden herausgebracht.
Da heißt es in den Punkten, die jetzt eben auch Österreich-Ungarn betreffen, 9. Berichtigung der italienischen Grenzen nach nationalen Grenzlinien.
10. Freie Gelegenheit zu einer autonomen Entwicklung der Völker Österreich-Ungarns.
11. Räumung der Balkanstaaten Rumänien, Serbien, Montenegro.
13. Schaffung eines unabhängigen polnischen Staates.
Im Oktober 1918 erließ der Karl dann ein Manifest zum Umbau der Monarchie in einen Bundesstaat.
Immer mehr Länder bilden eigene Nationalstaaten, aber es ist ihm viel zu spät.
Um da jetzt noch irgendwas auszurichten. Ende Oktober 1918 erfolgt dann die Trennung bzw. Loslösung Ungarns von der habsburgischen Dynastie und die erste deutsch-österreichische Regierung unter Dr. Karl Renner als Regierungschef entsteht.
Im November 1918 unterzeichnet Karl ein Dokument, welches seinen Verzicht am Anteil der Staatsgeschäfte enthält, aber eben der keine Abdankung ist.
Der Karl lehnte eben den formellen Thronverzicht ab und geht ins Exil in die Schweiz, genau dort, wo fast 650 Jahre zuvor der König Rudolf I. die Hausmacht Österreichs für Habsburg begründet hatte.
Zwei Versuche Karls, in Ungarn wieder an die Macht zu kommen, scheitern. Man muss wissen, Ungarn hatte ein sehr kurzes kommunistisches Zwischenspiel, Räterepublik, wird dann aber unter Horthy formell zu einer Monarchie, die aber nur als, jetzt sagen wir mal, Schale für einen diktatorischen Staat herhalten muss. Und es ist ihm aber offiziell wieder eine Monarchie und Karl versucht, darin jetzt wieder an die Macht zu kommen. Es wird aber nichts. Er wurde schlussendlich nach Madeira verbannt, wo er 4 Jahre später mit nur 34 Jahren verstirbt.
Ja, und das war somit der letzte Herrscher der Habsburger Familie. Das war jetzt der Abschluss unserer Basics-Reihe.
Ein turbulenter Abschluss.
Wo wir wirklich von Beginn und Geburt der Habsburger Dynastie bis zum bitteren Ende euch versucht haben, alles Wichtige zwischen diesen beiden Zeiten näher zu bringen.
Gut, ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Grundlagen näher gebracht und hilft im Verständnis der anderen Folgen. Einige kleine Details, es fehlt jetzt natürlich die, wie soll ich sagen, die Würze, so die Dinge, die die Sache schön machen, findet sie dann eben auch in ganz vielen anderen Folgen.
Ja, es ist ja immer noch ein Kreis, der sich mit jeder Folge ein bisschen mehr schließt.
So ist es.
Wir werden wieder ganz nette Bilder haben zu dieser Folge und vor allem zu den genannten Personen in dieser Folge. Waren ja wieder einige dabei, einige prominente Namen. Und die findet ihr wie immer auf Instagram und auf Facebook unter die Kronleuchter.
Genau, wir freuen uns natürlich auf eure Unterstützung auf PayPal. Wir freuen uns auf alle Fälle auf das nächste Mal mit euch. Macht es gut.
Tschüss. 1814.
Magst du das machen?
Okay.
Mir hängt so aus dabei.
Ich weiß.
Und der Franz Josef.
Ich hasse die Basics-Folgen eigentlich voll.
Ich weiß.
Das ist so kompliziert. Warte, das war jetzt irgendwie unlogisch.